Aber es hilft ja nicht, die, ich komme also jetzt nochmal zu meinem dritten Punkt, nochmal kurz auf die Protestler zurück. Wenn die Verarmungsprogramme anklagen, dann landen sie ja mit ihren Forderungen vor allem und ziemlich schnell immer dabei, dass der Staat für mehr Beschäftigung für sie tun sollte, weil sie einen Arbeitsplatz zu haben, für so ziemlich das höchste Gut ansehen. Einerseits, ja, das stimmt, unter solchen Verhältnissen ist ein Arbeitsplatz, so schlecht er aussieht, glatt noch sowas wie ein Privileg, etwas wie das höchste Gut. Das berufen sich Politiker ja auch, wenn sie sagen, sozial ist was, was Arbeit schafft. Verpflichten sie die Leute drauf, ihr wisst doch, in solchen Zeiten, da ist ein Arbeitsplatz das, was der Mensch braucht, weil sonst unterfällt er einer ganzen staatlichen Sozialstaatsregie und was das heißt, weiß er ja. Die andere Seite ist, dass dieses Arbeitsplatz ist ein hohes Gut, damit einhergeht, nach den Bedingungen dieses Arbeitsplatzes, den verschlechterten Umständen, dem, wie gut man mit der Arbeit und wie gut man überhaupt mit dem, was man da verdient, zurechtkommen kann, gar nicht gefragt wird. Also soll man sich eigentlich angesichts solcher Alternativen ernstlich damit bescheiden und darauf hoffen und ziemlich vergeblich fordern übrigens, dass alles dafür getan wird, dass die Mehrheit einen Arbeitsplatz hat, der mit lauter bleibenden Geldsorgen und Unsicherheiten des Arbeitslebens verbunden ist? Soll man sich damit abfinden, dass man wenigstens noch sozialstaatlich besser gestellt ist als anderswo, wie es hier bei uns immer heißt, und darauf setzen, dass die Rechnungen, für die man arbeiten darf und für die man dienstbar gemacht ist, aufgehen sollen, damit man nicht auf der sozialen Leiter die Karriere nach unten antritt, die halt zum Arbeitsleben in der zivilisierten modernen, dieser zivilisierten modernen Welt und unter den verschärften Bedingungen aktuell schon gleich dazugehört. Also von da aus noch ein abschließendes Wort zu den Warnungen und Anklagen, dass die Regierungen mit ihrer unsozialen Politik ja den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Demokratie in die Krise stürzen. Also da sind ja Beschwerden, die entscheiden laufend gegen uns, also die da oben, die Politiker. Das spaltet, da geht die Zustimmung verloren, weil sie sich über den Volkswillen hinwegsetzen. Solche Beschwerden stellen sich die Demokratie und die Politik, demokratische Politik, wie eine einzige Verpflichtung der Regierung gegenüber den Bedürfnissen und Gerechtigkeitsvorstellungen ihres Volks vor. Vom Volk gewählt, dann können die doch das nicht machen, was sie mit uns machen. Ja, schön wäre es. Stimmt ja. Auf die Wünsche des Volks nach Arbeit und Auskommen nehmen die wenig Rücksicht. Nämlich nur so, die nehmen sie nur so zur Kenntnis, wie es in ihre Kalkulationen mit dem Arbeitsvolk halt reinpasst. Als Manövriermasse für den geschäftlichen Erfolg und fürs staatliche Vorankommen. Und berufen sich dann darauf, auf ihre demokratische Verantwortung für das Allgemeinwohl, für Staat und Wirtschaft, ohne die doch das Volk nicht leben kann. Also Demokratie, das, was die Beschwerden da anmahnen, so geht doch Demokratie nicht. Demokratie funktioniert offenbar andersrum. Die Regierenden berufen sich drauf, dass sie ja dafür gewählt sind, also auch nur so und nur so das Beste für ihre Völker wollen und tun, verweisen dann bei all ihren Maßnahmen auf lauter Sachzwänge, denen sie unterworfen sind. Der Staatshaushalt muss schließlich in Ordnung kommen, die Krise muss bewältigt werden, die brachliegende Wirtschaft muss wieder aufleben, sonst geht nichts. Nur wenn das in Ordnung kommt, und das kommt eben in Ordnung nur so, wie Sie diese, nur mit diesen harten Maßnahmen, die Sie da treffen, wenn das alles in Ordnung kommt, dann kann aber auch das Volk, das ist das Versprechen, sich Besserungen erhoffen, nicht gleich, aber dann, wenn es wieder aufwärts geht mit der Wirtschaft und wenn der Staat wieder besser dasteht, dann lohnen sich die Opfer. Opfer übrigens, die gar nicht von der Einsicht in diese Sudellogik abhängig gemacht werden, sondern die von oben durchgesetzt werden. Dafür gebrauchen sie einerseits ihre Macht, die sie als Gewählte haben. Und dafür berufen sie sich dann andererseits mit ihrer Macht auf, und der Art, wie sie zustande gekommen ist, auf die Verantwortung, die sie damit tragen, dass sie ja gewählt, also beauftragt sind und insofern das alles legitim ist. Was sie damit machen, ist also eigentlich schlicht, wenn man so will. Sie verweisen die Betroffenen auf deren Abhängigkeit, was alles aufgehen muss an Kapital- und Staatsrechnungen und wie das Volk darin vorkommt, und fordern dafür dessen Zustimmung ein, mit Verweis darauf, ihr habt uns doch da oben hingesetzt. Leider funktioniert das also noch immer viel zu gut. Also selbst die enttäuschten und wütenden Demonstrierer mit ihren Vorstellungen von einer sozialeren, besseren Politik appellieren ja an die Gewählten. Die Politik soll sich ihre Belange annehmen, an die haben sie also ihre Belange verwiesen. Die für ihre verheerenden Lage zuständigen Instanzen, das sollen auch die einzig möglichen sein, deren Wirkungen, die ziemlich verheerenden Wirkungen ihrer geschäftlichen Anwendung und der politischen Betreuung korrigieren sollen. Das ist ein großer Fehler. Und wenn es bloß das wäre. Im Übrigen ist ja bemerklich, der größte Teil derjenigen, die den Regierungen da Verrat an den sozialen Belangen des Volks und an der Gerechtigkeit vorwerfen, dann bis dahin gehen, dass sie den Gehorsam aufzukündigen drohen. Oder die Beschwerdeführer hier, die an den Staat appellieren, er sollte doch gerechter und anders umverteilen, die machen dann noch ganz andere Übergänge. Griechische Demonstranten, ich weiß nicht, ob ihr es neulich im Fernsehen gesehen habt, beschuldigen ihre Politiker, ihre Volksverarmung unter dem Diktat von Merkel. Da waren Schilder Merkel, Hitler und so weiter. Also unter dem Diktat des Auslands. Also nicht aus nationalem Interesse zu veranstalten, sondern wegen ihrer Unterordnung unter das Ausland. Es ist einerseits vom Idealismus getragen. Ja, wenn die Merkel nicht kommandieren tät, wenn unsere Politiker nicht drauf hören täten, dann ginge es vielleicht für uns besser zu. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist das, was für ein Vorwurf und von welchem Standpunkt aus daraus folgt. Mangelnde nationale Selbstständigkeit, zu wenig bewiesene Souveränität, also Nationalvergessenheit, dass die eigene Regierung sich nicht ordentlich genug aufstellt. Das soll dann der Grund und der Skandal sein. Umgekehrt in Deutschland. Bild-Zeitung ist da wieder Sprachrohr. Das hat Deutschland nicht verdient, eben zu diesen Demonstrationen. Aber das ist ja nur die vornehme Variante. Deutsche heißt Vierler und Billigarbeiter. Und andere machen umgekehrt die falsche Freigiebigkeit der deutschen Regierung gegenüber den Pleitestaaten im Süden haftbar, weil die denen angeblich unser gutes Geld, wie wenn es ihres wäre, was der Staat sich angeeignet hat, unser gutes Geld hinterherwerfen und mit unseren Steuergeldern noch die falschen Rücksichten von deren Regierung auf ihre Bevölkerung finanzieren. Also die fordern mehr Rücksichtslosigkeit gegen auswärts, wie wenn es an der überhaupt mangeln würde und wie wenn ausgerechnet die für ihre Lage verantwortlich wäre. Also werden dann die Betroffenen über die Lage, in die Krisenkonkurrenz der Staaten sie befördert, radikal unzufrieden mit dem Ausland, also gehässig nationalistisch. Das ist die andere Seite der falschen Enttäuschung über die unsozialen und ungerechten Maßnahmen der eigenen Politiker, die, so heißt es ja immer, auch nach innen hin nicht an den richtigen Stellen durch- und zugreifen. Also sich mal ganz andersrum die eigene Ohnmacht einmal wirklich einzugestehen, wenn die Betroffenen sich mal klar machen würden, warum es in diesem System und mit einem Staat, der das aufrechterhält, für sie kein besseres Leben gibt. Mit der Einsicht wäre ihnen sicher besser gedient, als mit einem durch Enttäuschung radikal gewordenen Nationalismus, der sich am Ende auch noch gegen die Gleichgestellten anderswo richtet. Also gut, erstmal so weit.